Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Wunderschönen guten Mittag, würde ich mal sagen, und herzlich willkommen bei Folge 136 von Dreierkette VBH, eurem absoluten Lieblingspodcast für Stammtischexpertise. Ich werde hier schon gelobt von meinen zwei Kollegen, dass ich die richtige Folgennummer direkt drauf hatte. Das macht mich erstmal stolz und es macht mich genauso stolz, dass sie wie immer mit am Start sind. Heute mal zur Mittagszeit. Ich wünsche fröhliches Mahlzeit in die Runde. Brian, was geht?
Moin zusammen, ja, eben so fröhliche Mahlzeit, guten Mittagstisch aus Konstanz und liebe Grüße, ja. Irgendwie ganz komisches Gefühl, haben wir glaube ich noch nie um die Uhrzeit gemacht, also zumindest dienstags nicht.
Ja, ich glaube Dienstagmittag gab es noch nicht, also es gab schon die ein oder andere Mittagspausenaufnahme, aber Dienstagmittag haben wir noch nie gemacht, das ist relativ spät für unsere Verhältnisse, deshalb gucken wir jetzt, dass wir das so schnell wie möglich in den Kasten bekommen und direkt rausschicken können. Mit dabei auch wie immer der Mann aus Kreuzberg, Hannes, ich grüße dich.
Jungs, freut mich, dass wir auch zu dieser ungewohnten Uhrzeit für uns zusammengefunden haben. Ich wollte sagen, wir haben ja gerade kurz ein bisschen gequatscht, wir machen das echt lange, weil wir hatten ab und zu die Aufnahme, als ich noch in Washington war, wo ich meine Mittagspause hatte, das war eigentlich immer super angenehm, und ich muss sagen, mir macht es Spaß, mitten im Arbeitstag die Aufnahme zu machen, weil das lenkt einfach ab von den alltäglichen Sorgen und whatever, ist ganz nice, und ich freue mich sehr auf die Aufnahme, weil wie du gesagt hast, weil es ist viel zu besprechen, und ich hoffe, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir das wie gewohnt gut runterrappen.
Das auf jeden Fall. Brian, ich sehe, du bist wieder in Freiburg. Bei der letzten Aufzeichnung warst du ja du bist wieder in Konstanz. Bei der letzten Aufzeichnung warst du in Freiburg. So rum. Was macht der Bodensee?
Korrekt. Ja, ich habe den Bodensee, seitdem ich wieder gekommen bin, noch gar nicht mehr richtig gesehen. Aber ja, es ist alles auf jeden Fall in trockenen Tüchern. Ich gehe nachher auf den Bolzplatz, das freut mich schon. Und deswegen bin ich bereit, mit euch den Tag zu rocken und die Stunde. Ich glaube, es gibt viel zu besprechen auf jeden Fall. Wir hatten immer wieder Themen reingeschickt und es ist so viel passiert auch in den letzten Tagen wieder. Allein schon am Sonntag mit den drei Entlassungen, das ist wirklich sehr cool. Bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Also eurem Druck nach nehme ich wahr, es gibt so viel zu besprechen, ihr wollt eigentlich gar nicht weiter im Intro bleiben. Dann gehen wir halt direkt zum Sport und reden direkt über Fußball. Quizfrage zum Anfang. Wo macht Sebastian Kehl Urlaub kurz nach seiner Entlassung, um sich mal so richtig schön zu erholen?
Am Bodensee.
Natürlich in Kalifornien.
Oh mein Gott. Aber das ist, ich freue mich, weil ich glaube, es braucht solche Kommentare, um gut in den Tag und gut in die Folge zu starten. Weil genau deswegen bin ich mit dir befreundet für solche Witze. Danke, ja, dass du ablieferst. Kalifornien.
Das sind die wichtigen Jokes, die wir brauchen, um auch tatsächlich nachher nicht in der ewigen Debatte wie jede Woche zu landen. Haben wir einen Folgentitel? Hat jemand einen Folgentitel?
Ich habe euch schon einen Folgentitel reingeschickt in die Mail-Einladung. Ich fand ihn eigentlich ganz nice.
Was war's?
Kehl, auf Wiedersehen.
Das reimt sich nicht mal.
Hey, doch klar, Kehl, auf Wiedersehen.
Finde ich tatsächlich aufgrund der schlechten Reime ist gut. Weil ich würde sagen, bei King Cup oder bei Ring of Fire bin ich auch jemand, der beim Reimen immer sagt, man kann auch einfach, es reicht, wenn der Buchstabe gleich ist. Deswegen, ich bin bei dir, Hannes.
Das ist eine absolute Frechheit. Ich hau mir so einen Banger raus, hab den mir heute Morgen unter der Dusche noch überlegt und ihr kommt hier mit so einer Scheiße und botet mich aus, aber ist okay, von mir aus. Dann bleiben wir doch direkt beim Thema, auch wenn wir eigentlich eine ganz andere Reihenfolge vorgesehen hatten. Komm, Sebastian Kehl, was sagt das über Borussia Dortmund, dass sie den Mann jetzt rausgeschmissen haben, und was passiert mit der 11-Millionen-Euro-Küche?
ich zieh wirklich einen Vergleich zu Bayern, Nagelsmann und Tuchel. Ich finde so Personalienwechsel mitten in der Saison, wenn es gar nicht so beschissen läuft, tatsächlich, also wenn wir jetzt schwarz auf weiß alles betrachten, beim BVB läuft es nicht überragend, aber es dachte ja auch keiner, dass sie das Triple holen, dementsprechend ist es eigentlich okay, eine okay Saison, und ich finde vor dem Hintergrund, dieser Wechsel, er ist die Person, die Spieler für die neue Spielzeit angesprochen hat, er ist der Sportdirektor, also ich finde es eine absolut falsche Entscheidung. Sein Ersatz, habe ich gesehen, ist der ehemalige, oder beziehungsweise hat die Rolle da früher in Elversberg ausgeführt. Ich bin da kein Fan von. Ich sage, das tut der Mannschaft nicht gut, tut der Küche nicht gut. Das war vielleicht überhastig. Klar, die Ergebnisse in der letzten Woche waren jetzt nicht überragend, aber nee, gar kein Fan davon. Das war eine falsche Entscheidung vom BVB.
Wunderbar, dann freue ich mich jetzt auf das Gegenstatement von Brian.
Ja, ich muss sagen, interessanter Punkt. Ich finde grundsätzlich des Zeitpunktes gebe ich dir recht, es ist vielleicht nicht besonders smart, dass er jetzt entlassen wurde und auch hinsichtlich der Ergebnisse nicht. Aber ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass Sebastian Kehl ja schon auch für ich würde jetzt nicht sagen den Niedergang, aber für relativ viele schlechte Transfers auch in den letzten Monaten und Jahren steht beim BVB. Und deswegen finde ich die Entlassung schon auch aufgrund einfach der geringen Qualität von einigen Transfers folgerichtig. Man muss ja schon auch sagen, dass einfach diese Personalstruktur der Führungsebene bei BVB dermaßen kompliziert und komplex ist, was den Machtkampf, was die Verbindung angeht, dass es eigentlich absehbar war, dass einer von diesen Größen irgendwann mal wieder das Handtuch werfen muss. Und da Kehl ja offensichtlich nicht Watzkes Favorit war, der Ricken bevorzugt hat, war es irgendwie ja leider auch ein bisschen absehbar. Und dadurch, ich glaube, Kehl hat letztlich der eine Titel gefehlt. Ich glaube, wenn man 2023 die Meisterschaft und oder die Champions League 2024 geholt, dann hätte man nicht so leicht an seinem Stuhl rütteln können. Aber so bleibt einfach nur eben diese merkwürdigen Transfers. Süle, Fabio Silva, der jetzt noch nicht eingeschlagen ist, Chukwuemeka, auch Jan Couto, der war irgendwie nicht so ganz überzeugend ist. Und da muss ich sagen, deswegen finde ich es auch irgendwie nachvollziehbar, weil er hat einfach nicht den gleich guten Job, zumindest auch was die Transferserlöse angeht, wie Michael Zorc gemacht.
Aber was ist das bitte für eine Anspruchshaltung, als Borussia Dortmund sich so hinzustellen und zu sagen, der hätte einen Titel dabei rumspringen müssen? Also was ist das denn bitte für eine fehlerhafte Selbstwahrnehmung mittlerweile, ganz ehrlich? Also ich glaub, man kann sich doch jetzt nicht als Borussia Dortmund hinstellen und sagen, irgendein Titel davon hätte kommen müssen. So. Und den Eindruck vermittelt es ja jetzt schon auch gerade in dieser Saison, wo man sagt, okay, scheinbar ist in außen den Champions League Playoffs, wo man auch wirklich sagen muss, das war sportlich sehr unglücklich und wirklich einfach schlecht gegen Bergamo. Wenn es jetzt eine andere Mannschaft gewesen wäre, fair enough. Aber trotzdem Champions League aus in den Playoffs und Achtelfinale im DFB-Pokal, ist das jetzt nicht mehr genug. Und insgesamt nur 2 Saisonniederlagen in der Bundesliga, in der Liga. Also ist das jetzt nicht mehr genug oder wie? Also das finde ich schon sehr erstaunlich, dass man da jetzt so eine Anspruchshaltung an den Tag legt. Und da sage ich euch, da sind schon andere große Vereine an den eigenen Ansprüchen nach und nach so sukzessive gescheitert. Ich spreche da aus Erfahrung.
Ich teile ein paar von den Argumenten, die du genannt hast, Noah. Aber der Zeitpunkt ist absolut falsch. Das gibt dem neuen Projekt, was mit Ole Buck oder Bock, ich weiß leider nicht, wie er ausgesprochen wird, der Nachfolger von Sebastian Kehl, das gibt diesem Projekt ein unstabiles Fundament. Und darauf kannst du, wie gesagt, Causa Tuchel und FC Bayern, darauf kannst du kein stabiles Projekt starten. Klar, es sind kuriose Transfers gewesen und in den letzten Jahren hat man durch so einen Usman Dembele und durch so einen Erling Haaland, durch so einen Jadon Sancho mehrere hunderte Millionen bekommen und die dann irgendwie nicht effizient eingesetzt. Aber nein, also ich hätte es nicht getan. Ich hätte wahrscheinlich intern kommuniziert, hey, Bro, du bist Ende der Saison weg, so mach jetzt die letzten Monate noch mit bis zum Ende der Saison. Danach kriegst du einen Abschiedsblumenstrauß und ein Abschiedsbild im Westfalenstadion und wir klatschen dir alle zu und dann gehst du. Aber die Art und Weise, der Zeitpunkt, absolut falsch und es wird nicht gut enden. Also es läuft momentan okay, aber es wird noch schlechter sein.
Interessant, also ich glaube insgesamt, ich weiß nicht, Zeitpunkt kann ich euch was abgewinnen, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, weil die fehlende Kreativität von Kehl, die war schon sehr beeindruckend. Und,
hey, ganz kurz, Sie wollten Sancho wiederholen. Was ja, daran fehlende Kreativität?
Das ist schon, also das ist Phoenix. Ja, das ist schon ein Level an fehlender Kreativität. Da muss man sich schon mal, auch, dass man sich die ganze Zeit in der Bundesliga bedient hat. Und ich finde auch, das ist so ein bisschen, da hat mir so ein bisschen eben auch das Dortmund-eske gefehlt, was sie eben in den 10er-Jahren so ausgemacht hat, auch wenn sie da nicht ganz so erfolgreich war. Wobei man muss auch sagen, 17-1 ist die Titel. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, nicht, dass die Anspruchshaltung gewesen wäre, den Titel zu holen für Kehl. Das nicht. Aber ich glaube schon, dass eben wenn die Titel eben, das war ja relativ knapp, 24 und 23 gekommen wären, dass man eben nicht so leicht an diesem Stuhl hätte rütteln können. Also einfach, ich glaube, dass Kehl einen ganz anderen Standing hatte. Und so war er natürlich immer im Konkurrenzkampf mit Lars Ricken, der ihn letztlich jetzt abgesägt hat und mit jemandem ersetzt hat, der ganz klar Sportdirektor ist. Und ich glaube, das ist jetzt, und deswegen noch der letzte Punkt, warum ich glaube, dass es gut ist, dass wir am Ende eine klarere Rollenverteilung haben, als sie jetzt hatten. Kehl und Ricken waren beides Anführer und hätten beide eben diesen Sportverstand machen können. Und Nils Ole Buck ist ganz klar Scouting-Abteilung, Sportdirektor und versteht sich aber nicht jetzt unbedingt als mit Anspruch nach Höherem. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall, was die Führungsebene angeht. Sportlich, wir werden sehen, was passiert.
Tatsächlich muss ich an dieser Stelle einen von mir befreundeten Borussia Dortmund-Fan rezitieren hier im Podcast. Ja, auch die soll es geben in meinem Umfeld. Und zwar hat er in Frage gestellt, dass der komplette Wirtschaftskreislauf Bundesliga jetzt nicht mehr weiter funktionieren wird. Wer soll denn jetzt viel zu viel Geld für mittelmäßige Spieler innerhalb der Bundesliga bezahlen und somit die kleineren Vereine weiterhin finanziell über Wasser halten? Wer macht das denn jetzt?
Leipzig und Hoffenheim sind meine Tipps. Weil mit
gerade die ja eben nicht. Also ja, wie viele Bundesligaspieler kannst du aufzählen bei Leipzig und Hoffenheim, die davor bei einem anderen Bundesliga-Verein waren? Das sind ja eben meistens irgendwelche Talente aus dem Ausland, die man davor nicht kannte.
Ja, aber ich würde sagen, so Leipzig hätte jetzt vielleicht einen ersten Anstoß gegeben mit so Rocco Reitz, weil es ist in meinen Augen ein okayer Spieler, zahlen aber viel zu viel und die Borussia Mönchengladbach freut sich über den Erlös. Deswegen, ich glaube, Leipzig könnte die Rolle übernehmen.
Ja, das glaube ich eben nicht. Das wäre eigentlich auch gänzlich gegen die DNA von RB Leipzig, die vermeintliche DNA, die RB Leipzig
oh, Walle,
für sich
die DNA. Weißt du, du magst die auch. Ich sehe es immer. Immer wenn wir über Leipzig sprechen, deine Augen glühen so auf. Du magst es.
Die Dosen. Die Dosen aus Leipzig.
Die Dosen aus Leipzig. Sich
ein interessanter Punkt, das stimmt schon. Das ist ein bisschen wie, wenn man den Kokainschmuggel in Lateinamerika stoppt, gibt es auch keine Finanzmittel mehr für Leute, die damit ihr Geld verdienen. Das ist in sich ein Punkt, der relativ wichtig ist, habe ich noch gar nicht bedacht, aber.
Manchmal bin ich doch wirklich erstaunt, aus welchen an den Haaren herbeigezogenen Themen du irgendwelche Überleitungen aus Südamerika hinbekommst, wirklich. Manchmal wirklich ohne Witz.
Ja, ich hab schon länger nicht mehr erwähnt, aber ich komme aus Ecuador.
Pablo Kehl auf jeden Fall, wunderbar, sehr schön. Letzte Beobachtung zu dem ganzen Thema Borussia Dortmund. Junge Spieler für sehr viel Geld verkauft, reinvestiert in Spieler für viel Geld, die keine Leistung bringen. Unruhe im Managementbereich und häufige Trainerwechsel. Kommt euch das irgendwoher bekannt vor?
Bayern München, FC Schalke.
In den nächsten 10 Jahren mindestens 2 Abstiege Borussia Dortmund. Ich sag's euch. Das ist die Parallelen sind nicht mehr von der Hand zu weisen. Die jetzige Saison unter Kovac ist zu vergleichen mit der Domenico Tedesco-Saison von Schalke. Das ist, kannst du nebeneinander legen. Schlechter Fußball, aber trotzdem irgendwie auf Platz 2. Ich sag's dir. Die steigen bald ab. Lang geht das nicht.
Ich bin immer vorsichtig mit so Parallelen, weil ich finde, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber du hast durchaus recht. Es ist auf jeden Fall so, dass Dortmund seine Form sucht und seine Identität sucht. Und ich glaube einfach basierend auch, jetzt, ich komme nochmal drauf zurück, auf diesen 2 wirklich sehr knapp verlorenen Titelentscheidungen, einfach, glaube ich, so ein bisschen die Richtung verloren hat. Und ich bin mal gespannt, ob es Lars Ricken zusammen mit Bock schafft, da so ein bisschen wieder die alte DNA von Dortmund wiederzubeleben. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Kommt auch drauf an, ob Bock mit Kovac weiter plant, wie da die Richtung ist. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant zu sehen, welche Richtung der BVB gehen wird.
Mit wem auf jeden Fall nicht mehr länger geplant wird in Köln, ist der Mann Kwasniok. Hat jetzt auch am Wochenende, auch am Sonntag, Brian hat es vorhin schon angesprochen, 3 Entlassungen gab es in Summe. Eine davon ist der Kopf von Kwasniok, der rollen musste in Köln. Er konnte mit dem 3-3 im Derby gegen die Fohlen aus Gladbach nicht mehr überzeugen. Und die Nerven, die waren einfach vorbei. Ne? Der Geduldsfaden, er ist gerissen. Und der Mann musste den Platz freimachen. Aber darüber muss man natürlich jetzt schon auch sprechen. Natürlich hätte Köln die 3 Punkte sehr, sehr gut getan. Also die hätten ihn wirklich sehr gut getan. Stecken mittendrin im Abstiegskampf, wenn wir ehrlich sind. Also eher gesagt eigentlich dadurch, dass Wolfsburg wieder verloren hat, mittendrin im Relegationskampf. Eigentlich muss man es ja so dieses Jahr beschreiben, weil ich glaube jetzt mit Heidenheim und Wolfsburg zeichnen sich die 2 direkten Abstiegskandidaten immer, immer weiter ab. Ist es dennoch jetzt deiner Meinung nach, Brian, das richtige Zeichen, den Trainer rauszuschmeißen und da jetzt einen neuen Impuls in Anführungszeichen zu holen mit dem bisherigen Co-Trainer? Ist das der neue Impuls?
Schwierig. Ich glaube einfach, dass Kwasniok, dass es da eine ganz große Gemengelage gab, weswegen Kwasniok entlassen wurde. Und ich finde, ein 3-3 jetzt im Derby ist eigentlich jetzt nicht so dieser klassische, wie sagt man da, der klassische Zeitpunkt. Allerdings muss man sagen, durch die Länderspielpause haben sie vielleicht nochmal 2 Wochen Zeit, auch sich da nochmal ein bisschen vorzubereiten, einen neuen Trainer vielleicht doch zu suchen. Ich muss sagen, ich bin absolut Fan dieser Entlassung. Ich bin kein großer Fan von Lukas Kwasniok gewesen die ganze Zeit nicht. Ich finde, der hat eigentlich auf einem guten Fundament aufbauen wenig gemacht. Hat sich immer wieder auch, finde ich, in der Öffentlichkeit, in der Kommunikation total daneben benommen. Möchte nur mal nennen, dass er irgendwie wegen einem Notfalleinsatz den Fans vorgeworfen hat, dass sie keine Stimmung machen. Also einfach finde ich nicht angemessen für einen Bundesliga-Trainer, muss man einfach sagen. Also ich finde, Bundesliga-Trainer sind ja nicht nur Trainer, sondern sie müssen auch gut kommunizieren können. Und das, finde ich, hat er überhaupt nicht getan, kam wenig glaubwürdig rüber. Deswegen finde ich die Entlassung auch sportlich insgesamt richtig. Es kann eigentlich nicht sein, dass Köln mit so einem stabilen Kader so schlecht performt. Said El Mala hat Kwasniok mehrere Male eigentlich den Kopf gerettet, sonst ohne Said El Mala wäre Kwasniok, glaube ich, schon viel früher entlassen worden. Deswegen ist die nur folgerichtig. Jetzt haben sie noch acht Spiele Zeit, da irgendwie noch Abstand zu kriegen. Ich glaube auch, dass sie es schaffen, ehrlich gesagt, einfach weil auch die Konkurrenz deutlich schlechter ist, aber ich finde es folgerichtig und den Zeitpunkt angemessen.
Ich gebe dir mit zu sagen, die Trainerentlassung finde ich auch richtig und wie du sagst, das habe ich auch hier im Podcast auch schon des Öfteren dazu gemahnt, dass ich nicht verstehe, warum eben Trainerentlassungen oft immer so nach der Weihnachtspause, also nach der Winterpause oder nach der Sommerpause oder nach einer Länderspielpause passieren, so davor, das ist mit Sicherheit ein richtiger Kerngedanke. Ich verstehe das auch, im Abstiegskampf bringen so neue Impulse wirklich oft viel. Ich glaube nur nicht, dass die Personalie des Co-Trainers die versprochenen neuen Impulse bringt. Das glaube ich halt nicht, weil er trägt ja immer noch die Handschrift seines Cheftrainers und das ist ja immer noch dieses Geschmäckle mit dabei, dass er diesen Kwasniok-Vibe ja noch mitbringt. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man da nicht einen komplett neuen Trainerkandidaten reingezogen hat. Das verstehe ich halt nicht.
Ich glaube, weil es auf dem Markt aktuell auch nicht viele gibt, die sich das Projekt annehmen würden. Also, ihr habt beide gerade gesagt, der Abstieg ist relativ unwahrscheinlich. Also, da müssten wirklich Wolfsburg und Heidenheim Wunder performen und Köln extrem schlecht spielen. Aber ich denke, es ist auch super schwer, wenn du ein neues Projekt aufbauen möchtest, als Cheftrainer von der Mannschaft, mitten in so einer Krisensituation zu kommen. Und ich denke,
Edin Terzic hat doch Zeit.
Ja, also, aber sein Herz pocht halt nur für einen Verein, das wissen wir ja alle. Ich sehe ein bisschen deinen Punkt im Sinne von, hey, der Co-Trainer, der bringt jetzt wenige Impulse, aber ich sehe auch die Tatsache, dass es schwer ist, für einen neuen Cheftrainer in so einer Krisensituation vor Ende der Saison zu kommen und da was aufzubauen. Ich denke, wenn sie den Erhalt in der ersten Liga schaffen, dann ist es viel einfacher, ein neues, neu geführtes Projekt zu starten.
Ja, das stimmt. Also da werden sie dann wahrscheinlich auf jeden Fall einen kompletten Neustart wagen. Auf jeden Fall muss man an der Stelle sagen, das Rhein-Derby, ich habe es ja letzte Woche irgendwie den Bundesligaspieltag verschrien als nichts Spektakuläres dabei. Sie haben mich schnell der Lügen gestraft, eines Besseren belehrt. 3-3, das war auf jeden Fall ein Spektakel sondergleichen. Zumal es ja über den kompletten Bundesligaspieltag sehr, sehr torreiche Spiele gab. Also ich wurde auf jeden Fall eines Besseren belehrt, aber eben genauso du, mein lieber Brian, weil du hast nämlich noch gesagt, den SC Freiburg, den guckst du dir nicht mehr an. Du hast ein ganz schlechtes Gefühl mit der Europa League und du willst gar nicht drüber reden. 5-1. Sollen wir drüber reden, Noah?
Ja, ich muss sagen, mea culpa, ne? Also ich habe, es gab diverse Kommentare, sage ich mal ganz ehrlich. Ich muss sagen, ich habe damit nicht gerechnet, dass sie dann in zwei Spielen wieder so gut Fußball spielen. Das ist wirklich ein bisschen verwirrend. Ich habe die Spiele auch dann doch angeschaut. Aber
Überraschung.
Überraschung. Aber ich finde, man kann es ja mal so formulieren. Ich habe mir da auch ein bisschen überlegt, was ich dazu sage. Ich habe natürlich schwer kritisiert und habe natürlich auch aus der Emotion heraus von dem letzten Spiel gesagt, ja, das kann man sich nicht mehr anschauen, das macht einfach keinen Spaß. Ich finde, das stimmt auch weiterhin. Die Spiele waren einfach sehr schwierig anzuschauen. Es war wirklich teilweise sehr harter Tobak. Auf der anderen Seite muss man einfach auch sagen, okay, vielleicht haben sie einfach diese zwei Spiele Genk und Union, wo wirklich gar nichts lief, wo man wirklich sich die Frage gestellt hat, okay, wo stehen wir eigentlich auch gerade, was die Offensive angeht, und haben daraus gesagt, okay, wir müssen irgendwas anders machen. Und scheinbar ist da so ein kleiner Hebel umgesetzt worden, der dann dazu geführt hat, dass wir einmal 5-1 gegen Genk und einmal wirklich auch, finde ich, verdient gegen Pauli gewinnen. Klar, Pauli jetzt auch nicht der große Gegner, aber trotzdem auswärts in Pauli ist es gar nicht mal so schlecht. Und deswegen bin ich froh, dass mich mein Verein, dass sich die Spieler des Vereins eines Besseren belehrt haben. Und zwar, dass man einfach nicht aufhört zu schauen. Und dass man sich das auch nicht vornimmt, weil es gibt die Phasen so, es gibt die Phasen so. Und es ist einfach großer Quark, zu sagen, ja, ich schaue es mir nicht mehr an und ich schaue es mir nicht mehr an und deswegen nicht, sondern einfach zu sagen, ich bin Fan und ich schaue die Spiele, wenn ich kann. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe über diese Woche. Und da will ich mich auch natürlich nochmal entschuldigen.
Ja, bitte persönliches Entschuldigungsschreiben bei der SC Freiburg Geschäftsstelle.
Ich werf's bei Maxi ein.
Ja, sehr gut. Genau, in der Nachbarschaft einmal fix abgeben. Hannes, Zitat von dir in unserer WhatsApp-Gruppe: Das beste Freiburg-Spiel seit München 2023. Dementsprechend nehme ich, dass du das Spiel auch gesehen hast.
Ich habe das Spiel gesehen. Ich dachte mir, ich folge mal nicht dem Rat unseres Kollegen. Einfach weil Europa League, internationale Wettbewerbe sind für dann ehrlicherweise kleine Vereine dann doch immer eine große Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und ganz ehrlich, Genk ist auch kein Gegner in der Hinsicht, dass man vor dem jetzt komplett chancenlos ist. Ich dachte mir, schlimmer ist das, was ich vor ein paar Wochen gesehen hatte, kann es nicht sein. Ich weiß gar nicht mal, gegen wen die gespielt haben.
Union.
Also das war katastrophal. Das war nur schlimm. Also da hätte ich lieber Schach geguckt. dementsprechend dachte ich mir, schlimmer kann es nicht werden. Und es hat richtig Bock gemacht. Ich würde nicht sagen, sie haben es jetzt übertragen in die Wochenendpartie, die sie jetzt gewonnen haben. Aber ich gebe da ein bisschen Walle recht. Dieser Europa League, diese aktuellen Freiburger Eurofighters, die können sich dann schon so ein bisschen tragen. Also das wäre schon nice, wenn sie dieses Turnier, diesen Europa-League-Wettbewerb diese Saison ein bisschen für sich beanspruchen.
Ja, das ist ja eigentlich lustig, weil ich hatte das immer so, meine ich mich ganz ehrlich, so ein bisschen netterweise immer noch Freiburg zugeschrieben, aber eigentlich hatte ich das viel mehr zugetraut den Stuttgartern.
Ja, ich auch.
Und da muss man sagen, da war ich schon ein Stück weit echt überrascht, dass das jetzt nicht geklappt hat, wobei man da wirklich sagen muss, sie waren eigentlich in zwei Spielen mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar eher die Tendenz zur besseren Mannschaft, aber haben es halt irgendwie überhaupt nicht hinbekommen, ihre Qualität auf den Platz zu bringen. Und also mir hat da auch ein Stück weit die Überzeugung gefehlt. Die Überzeugung, die sie in der Bundesliga immer und immer wieder zeigen und ja jetzt auch am Sonntag gegen Augsburg gezeigt hat. Sonntagabend in Augsburg, da werden die Stuttgarter nicht die erste Top-5-Mannschaft, die da scheitert. Aber die sind da auch mit voller Überzeugung reingegangen. Und die hat mir eben gegen Porto in beiden Spielen absolut gefehlt. Also das ist total schade, dass es bei Stuttgart nicht weitergeht. Für Freiburg geht es weiter gegen Celta Vigo. Ich sag mal so, das ist das SC Freiburg aus Spanien so, auch auf Platz 6 stehend. So quasi die ersten vom Mittelfeld. Wie siehst du die Chancen, Brian? Geht die Reise weiter?
Also ganz kurz noch zu Stuttgart, ebenfalls sehr überrascht und traurig, aber man muss einfach auch sagen, dass Stuttgart mit Porto natürlich den deutlich schwereren Gegner hatte. Das ist einfach ein Fakt. Der ist Tabellenführer in Portugal, hat teilweise, also zum Beispiel Thiago Silva spielt er nach wie vor noch mit über 40 Jahren. Das muss man auch mal ganz kurz noch anerkennen, was der Mann leistet. Klar, portugiesische Liga ist ein anderes Niveau, aber trotzdem war das natürlich deutlich schwerer, als den Achten der belgischen Liga zu empfangen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und ich glaube auch, dass wir insgesamt, wenn man sich den Turnierbaum anschaut, ein bisschen den leichteren vor uns haben als Stuttgart. Dennoch, ich finde, spanische Teams sind nie zu unterschätzen, gerade in internationalen Wettbewerben. Es ist egal, ob Euroleague oder Conference League bei Betis Sevilla, FC Sevilla in den letzten Jahren oder halt auch Champions League bei Real Madrid und Barca. Deswegen sehr schwierig. Ich bin jetzt wieder ein bisschen optimistischer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, dass es ein Szenario gibt, wo wir da weiterkommen können. Aber ich halte es auch trotzdem immer noch für eher unwahrscheinlich, dass wir es dann doch schaffen. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren in zwei Wochen.
Ich muss auch sagen, in der spanischen Presse reden sie ja vom zweiten Anlauf, weil Celta de Vigo stand ja 2021 im Halbfinale von der Europa League. Damals noch mit Iago Aspas, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Wäre ein Weltklasse-Star gewesen, wenn er nicht so viele Konkurrenzen gehabt hätte in der spanischen Nationalmannschaft. Und damals sind sie ja gegen Manchester United gescheitert. Und jetzt setzen alle darauf, dass es jetzt klappt. Und ich muss sagen, Lyon zu besiegen ist schon stark. Mhm. Lyon, starke Spieler auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es eine starke Saison ist für die, aber starke Spieler auf jeden Fall. Dementsprechend, ich wünsche euch das Beste, aber ich denke, da hört die Reise auf. Ich denke, Celta de Vigo ist ein Ticken zu groß.
Ja, als SC Freiburg muss man doch einfach zufrieden sein mit dem, was man jetzt hat, oder? Also ab jetzt ist doch jedes Spiel ein Bonusspiel, oder? Weil, also Viertelfinale ja, Europa absolut. League, das ist ja vereinshistorisch und dementsprechend wünscht man das einfach nur den Spielern, dass sie das so, vielleicht ein bisschen so wie Mainz, die Conference League sehen, weil für Mainz steckt ja mittendrin im Abstiegskampf,
ja,
aber irgendwie Wahnsinn. Spielen sie nebenher noch Conference
Wahnsinn,
League.
Ja, ist Wahnsinn.
Und in der Conference League spielen die voll auf, also da spielen die viel besser als in der Bundesliga, also vielleicht kriegen sie das hin, so dieses Bonus-Sparspiel, so wie ein bisschen wie Mainz zu sehen. Und dann dementsprechend auch frisch aufzuspielen in der Euroleague, auch in Spanien gegen Celta Vigo. Auch nach Spanien muss Hannes lieber FC Bayern München, nachdem sie jetzt natürlich zweimal sehr, sehr souverän, muss man sagen, kann man nur den Hut vorziehen, gegen Atalanta gespielt haben, haben wir ja letzte Woche schon ausführlich eingeordnet, steht jetzt fest, es geht gegen Real. Ich entnehme deinem Gesichtsausdruck, du bist eher so 50-50, weil ich glaube, du befürchtest immer noch die Real Madrid Champions League Mannschaft.
Bisschen schon. Es gab ja eine ganze Zeit, vor allem in den Nullerjahren, wo Bayern die Bestia Negra von Real Madrid war. Also die Mannschaft, die sie immer rausgekickt hat. Und ich weiß auch, in meiner ersten Saison als Bayern-Fan war das auch so. Damals Marc van Bommel Tore geschossen und Daniel van Beuten. Das war 2006, 2007. Aber jetzt, Saison 2025, 2026, es wird schwer. Also ich muss sagen, Wenn man sich die gesamte Saison anschaut, ist Bayern die stärkere Mannschaft gewesen. Real hat einen Trainer entlassen. Real hat viele Starspieler, die verletzt sind. Wir haben jetzt brutal Glück, dass Courtois sehr wahrscheinlich beide, also Hin- und Rückspiel, nicht dabei sein wird. Aber Real Madrid ist nach wie vor Real Madrid. Die kommen jetzt in diese Phase der Saison, wo sie einfach die Besten sind. Sie haben in den vergangenen Saisons schon gezeigt, es muss in der Liga nicht unbedingt laufen. Wir können in der Copa del Rey rausfliegen gegen Albacete aus der vierten Liga. Alles egal, in der Champions League sind wir nach wie vor die Könige. Und wenn nicht die ganze Mannschaft funktioniert, dann funktionieren halt einzelne Spieler. Sei es ein Vini, sei es ein Fede Valverde, sei es ein Mbappé. Und ich glaube, letztendlich wird es auf diese Einzelakteure ankommen. Und da sehe ich uns tatsächlich aktuell ein bisschen weiter vorne. Ein Harry Kane, ein Olise, die spielen Weltklasse-Fußball. Also Kane hatte noch nie eine so gute Saison. Ich denke, es wird extrem knapp. Wir haben Glück, dass das zweite Spiel in der Allianz Arena ist. Also diese historischen Remontadas im Bernabeu wird es nicht geben. Dieser Spruch, 90 Minuten im Bernabeu sind ziemlich lang. Den werden wir nicht erleben im Rückspiel, aber es wird ein Fight. Aber tatsächlich denke ich, und das haben wir ja gestern auch kurz besprochen, weil wir uns getroffen haben, wenn Bayern das besteht, wenn Bayern Real rauskickt, steht denen nichts mehr im Weg. Das ist die Feuerprobe.
Ja, den Eindruck habe ich schon auch ein bisschen. Es ist so ein Stück weit ein vorgezogenes Finale, auch mit Hinblick darauf, dass mich Arsenal, die ich ja bisher eigentlich immer auch als Top-Favorit mit auf dem Zettel hat, in beide Spielen gegen Leverkusen nicht wirklich überzeugt hat, wissentlich um die Leistung, die Leverkusen Woche für Woche in der Bundesliga zeigt, muss ich sagen, war das für mich jetzt nicht Champions-League-Titelanwärter-Material, was die da präsentiert haben.
Und nicht vergessen, am Wochenende hat ja auch Arsenal den ersten Titel der Saison vergeigt. Sie haben den Cup gegen City verloren, ja.
Das ist so geil. Ja. Wie kann Arsenal eigentlich so geil sein? Wirklich, es ist jede Saison das Gleiche. Also sorry, das ist doch wirklich absurd. Wie kann man so, also, das macht mich fertig. Die sind solche Bottler, das gibt's gar nicht.
Von England.
Ja, wirklich. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise schon. Xabi Alonso bei Arsenal, das würde ich auch sehen. Das wäre auch geil.
Einfach mal raushauen. Ich bin auch wirklich sehr gespannt auf das Spiel Bayern Real, weil das ist so, wie ich gerade schon gesagt habe, vorgezogenes Finale, glaube ich, auf jeden Fall. Solange sie das Hinspiel im Bernabeu einigermaßen unbeschadet überstehen und vielleicht dem ein oder anderen Offensivspieler von Real Madrid die zweite gelbe Karte entlocken, weil da sind, glaube ich, 5 oder 6 Spieler vorbelastet, wo nur noch eine gelbe Karte fehlt zur Sperrung, dann kannst du im Rückspiel ein ganz schönes Brett hinlegen in der Allianz Arena, zumal Bayern ja wirklich in München immer auf einem ganz anderen Level spielt, gefühlt.
Ich mache jetzt mal den Walle für die Europa League. Und zwar, ich bin, glaube ich, ziemlich optimistisch, dass sie schlagen. Das Einzige, was mir Angst macht, ist tatsächlich Bestechung.
Verschwörungsbride ist wieder da.
Ja, ich gehe schon davon aus, dass es auf jeden Fall 2-3 strittige Aktionen, Schiedsrichterentscheidungen für Real geben wird. Muss ich ehrlichweise sagen, basierend auch auf den letzten Jahren hat sich Real Madrid ja auch mal ein bisschen durchgemogelt. Das muss man einfach so hart sagen, wie es ist. Zumindest 2024 war es ja die Entscheidung. Also es war ja auf jeden Fall, das Spiel war ja, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich von Real bestochen war, aber es war auf jeden Fall sehr weird alles. Und deswegen befürchte ich auch wieder, dass es dazu kommen könnte. Zumal eben, wie du gesagt hast, Hannes, Bayern auf jeden Fall von den Einzelkönnern her die bessere Mannschaft sein wird und auch von der Form her, glaube ich, da durchaus bestehen kann. Ich bin optimistisch, dass sie es auf jeden Fall ergebnistechnisch schaffen, ob sie es dann halt auch schaffen, gegen VAR Madrid anzukommen, werden wir noch nicht wissen.
Ah, ich sehe es jetzt schon kommen, dass die erste Folge nach dem Hinspiel, da wird richtig viel Fuego drin sein, weil Madrid. Hannes sich über Real aufregen wird oder Bayern feiern wird und Brian wird sich richtig schön über Schiedsrichterfehlentscheidungen und Verschwörungstheorien aufregen. Wunderbar. Die restlichen Spiele haben wir gerade schon gesagt, Arsenal nicht so wirklich überzeugend. Nachdem es bei Barca gegen Newcastle nach dem Hinspiel noch relativ spannend war, hat Barca dann relativ kurzen Prozess aus der ganzen Geschichte gemacht. Tottenham hat immerhin noch das Gesicht gewahrt im Rückspiel. Trotzdem, in Summe gerechnet, sind die auch ziemlich untergegangen gegen Atleti. Und dann hatten wir noch Chelsea, die gegen PSG am Ende des Tages auch gar kein Land gesehen haben. Kommen wir zu der Causa Premier League. Sie haben ja gerne die französische und deutsche Liga als die Farmer-Ligen bezeichnet. Was ist jetzt mit der Premier League? Wie stark ist sie denn tatsächlich? Klar, wir haben noch Liverpool und Arsenal mit dabei, aber auch Liverpool hatte es schwer gegen Gala in Istanbul.
Ich glaube, ich muss an der Stelle mich entschuldigen bei vielen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, weil ich bin ja immer der sagt, hey, wir müssen uns ein bisschen ein Beispiel an der Premier League nehmen, ist die attraktivste Liga der Welt, ist die schnellste Liga der Welt. Es ist tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt. Und das hat sich jetzt bewahrt. Geld regelt nicht alles, wenn es kein Konzept dahinter gibt. Und ich glaube, Chelsea und Newcastle sind ganz gute Beispiele dafür, weil Chelsea hat ja nach wie vor ein Unlimited Money Glitch. Früher war es der Roman Abramovich, jetzt ist es Todd Bowley. Also Geld ist da echt kein Problem. Aber sie haben Maresca, also den Head Coach, mitten in der Saison rausgeworfen, nachdem die einen Titel geholt haben und ganz gut dastanden. Jetzt haben sie irgend so einen Bra, der keine Ahnung hat.
Rosenior, wie krass ist der? Ganz kurz, können wir mal kurz drüber reden, was der für so, der hat so wirklich so, ich finde, der wirkt, als wäre er an der völlig falschen Ort, an der völlig falschen Stelle.
komplett. Also,
das ist aber crazy, oder?
Und das meine ich mit so keinem System. Also ich denke, andere Ligen, andere Mannschaften kriegen immer so ein System rein, aber nicht nur für Spiel, sondern für den gesamten Sport drumherum, für das gesamte Konstrukt Fußball in dem Verein. Und das schaffen viele Teams aus der Premier League nicht. Und daran werden sie scheitern. Und die Causa Tottenham, also ganz kurz, dieses Unkoordinierte sehe ich jetzt bei Chelsea und Newcastle, die ja ohne Ende Geld haben, aber das irgendwie nicht in eine richtige Strategie umsetzen. Und die Causa Tottenham ist ja ein Ding für sich. Die stehen ja wieder auf dem 17. Platz, waren letzte Saison zwar Europa-League-Sieger, aber haben die Saison in der Premier League auf dem 17. Platz beendet. Dass die so weit gekommen sind, dass die in der K.O.-Phase, also dass sie die K.O.-Phase übersprungen haben, dadurch, dass sie in den Top 8 waren, das war ein Wunder. Das war wirklich ein Fußballwunder. Deswegen, das hat mich nicht ganz so gewundert, dass die da aufs Mal kriegen von Atletico in der Hinrunde.
Ja, trotzdem muss man aber sagen, im Rückspiel waren sie ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also da haben sie, wie gesagt, immerhin das Gesicht gewahrt und 3-2 Heimsieg eingefahren, ne?
Ja, sie haben ja nach wie vor Spieler, die kicken können und die auch Millionen damit verdienen. Also das sind ja wirklich so, Pedro Porro ist nicht schlecht, so Mazzegan ist nicht schlecht, da sind echt ein paar Kicker dabei, aber alles in allem fällt diese Mannschaft auseinander. Also es sind zwei verschiedene zwei verschiedene Gründe, die ich identifiziere für den Downfall von den englischen Mannschaften jetzt relativ früh im Turnier, aber ist nun mal so und es freut mich auch ein bisschen, dass von den fünf nur zwei jetzt weitergekommen sind.
Ja, tatsächlich eine ganz spannende Entwicklung, da muss man mal sehen, wie lang die Verweildauer jetzt von den beiden noch ist in der restlichen Champions League-Saison. Das vermeintlich leichteste Los hat ja erwischt Arsenal mit Sporting, wie gesagt, vermeintlich auf dem Papier. Ansonsten haben wir ziemlich krasse Begegnungen. Entschuldigung, Bayern gegen Real, eben haben wir schon gesagt, PSG, Liverpool und Barca, Atleti. Also es ist jetzt eigentlich, jedes Spiel ist gefühlt so ein richtiges Champions League K.O.-Spiel. Das ist schon wirklich krass, weil jetzt sind hier wirklich, abgesehen von Sporting, nur noch richtig große übrig. Wie sehen jetzt eure Prognosen aus? Hat sich was verändert durch die neuen Zulosungen oder seid ihr nach wie vor bei Bayern wird die besten Chancen haben?
Ich bleibe bei Bayern. Wie gesagt, wenn sie Real schlagen, ist der Weg frei gemacht für den 7. Titel.
Brian? Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, Bayern jetzt nie so ganz auf dem Zettel. Ich bin mir unsicher. Ich glaube immer nach wie vor noch, dass Arsenal eigentlich schon die Mannschaft ist, die eigentlich die stärkste Mannschaft sein könnte. Aber ich glaube, dass Barca vielleicht auch hungrig bleibt nach der letzten Saison. Schwierig abzuschätzen. Ich finde, ja, ich kann es nicht wirklich klar sagen. Ich gehe eher mit Barca.
Ja, ist auch spannend. Aber also bei allen anderen fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Fantasie, dass sie so richtig ins Rollen kommen. Bayern hat gerade irgendwie so ein, also ich glaube, es gibt gerade in Europa keine andere Mannschaft mit so einer breiten Brust wie Bayern. Und deshalb glaube ich, dass sie leider dieses Jahr tatsächlich ganz gute Chancen haben. Aber was ja tatsächlich auch ein Selbstbewusstseinsbooster sein könnte für einige unter ihnen, die dem DFB angehören, für die WM, wird das gar nicht so schlecht sein. Aber darüber später mehr. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal hier eine runde Sache, machen wir den Sack zu und kommen zu unserem altersbeliebten Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz. Ja, an der Stelle, Walle, muss ich dir danken für die Vorlage zu meiner Überleitung oder zu meiner Einleitung ins Quiz. Du hast die WM angesprochen und es geht tatsächlich um WM. Ich dachte, lass uns ein bisschen in WM-Fieber kommen. Es sind noch 10 Wochen, sagen wir mal.
Du hast dich gestern hast dich beschwert, du bist noch nicht im WM-Fieber, ne? Du hast gesagt, genau. Dir kommt noch nicht zu wenig Fieber auf hier, ne?
Also wenn ich es vergleiche mit anderen Ländern, von denen ich es weiß, ist das tatsächlich überall. Also jeder Werbespot, jeder Flyer in der Stadt mit WM ist hier noch ein bisschen wenig. Deswegen, ich bringe mal so ein bisschen WM-Stimmung hier rein mit einem Quiz-Format, was wir bisher, glaube ich, so nicht so gemacht haben. Ich möchte von euch beiden nämlich wissen, wo der jeweilige Spieler während eines jeweiligen Turniers gespielt hat. Beispiel, ich frage euch so, hey, wo hat eigentlich Michael Ballack während der WM 2002 gespielt? Und dann sagt ihr, in
Leverkusen.
Richtig, korrekt. Das war keiner von denen. Ich habe 11 mitgebracht, weil das geht relativ schnell. Ihr werdet keine Antwortmöglichkeiten bekommen. Ihr müsst ein bisschen euch anstrengen. Ich bin mir sicher, ihr könnt die meisten erraten oder beziehungsweise ihr habt's im Kopf. Dementsprechend, es geht los. Seid ihr ready?
Ja.
Yo.
Okay.
Warte kurz, spielen wir zusammen oder gegeneinander?
Ihr spielt gegeneinander, deswegen es sind 11, das heißt, es kann kein Unentschieden geben.
Das heißt, es geht auf Geschwindigkeit.
Es geht auf Geschwindigkeit, genau. Warte mal kurz, ob ich das irgendwie
anders...
Das
ist immer gefährlich bei Walle, weil er immer so eine zeitliche Versetzung hat.
So, jetzt habe ich mein Screen gesplittet, das heißt, ich kann euch sehen, wenn einer schneller ist als der andere. Nicht nur hören, sondern auch sehen, auch wichtig. So, dann aus aktuellen Anlässen. Ich will von euch beiden wissen, wo hat Mesut Özil während der WM 2010 gespielt?
Bremen.
Ja, der Walle. Punkt geht deutlich an Walle. Walle 1-0, ja, wir sehen es, die Muckis raus. So, weiter geht's. Einer unserer Lieblinge. Arne Friedrich. Wo hat er gespielt während der WM 2006?
Berlin.
Hertha.
Da war tatsächlich Noah schneller. 1-1. Es wird immer ein bisschen schwieriger, finde ich.
Ja, fair.
Wir wechseln ein bisschen ins Ausland. Benjamin Pavard. Wo hat er während seines WM-Siegs 2018 gekickt?
Stuttgart.
Bayern.
Tatsächlich nur bei Stuttgart. Dürfen wir nicht vergessen, zweite Liga damals, gell? Und er wurde Weltmeister.
Nee, die waren im Abstiegskampf.
Nee, der eine Saison in der zweiten gespielt.
Aber ich glaube, dass sie in der Saison ab... Ja, egal.
Weiter. Kann sein. Aber 2-1 steht es für Noah. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, ich hätte es nicht gewusst. Robert Huth. Während der WM 2006, wo Hannover. Hat er sein Geld verdient?
Stoke City.
Nein, beide falsch. Noch
einmal. Hull City?
Nee.
Nee, dann lass.
Okay, Robert Huth tatsächlich mit 21 Jahren damals bei Chelsea.
Ach, krass.
Hat mit John, oder er war der Ersatzspieler von John Terry damals.
Krass.
Weiter geht's, es steht nach wie vor 2-1. Wir machen weiter mit David Villa. Den kennt ihr alle. Ich will von euch wissen, wo er während der WM 2010 gespielt hat.
Barca.
Nope.
Ich mache nur noch auf Geschwindigkeit.
Okay. David Villa bei der WM 2010 hat nicht bei Barca, der ist dahin gewechselt. Er kam von FC Sevilla Valencia?
Noah, absolut richtig. 3-1. David Villa war damals noch bei Valencia, ist nach der WM zu Barca gewechselt. Wir bleiben im internationalen Milieu, also außerhalb von Deutschland. WM 2006. Wo hat Andrea Pirlo sein Geld verdient?
AC Milan. Juventus.
Da steht Walle, richtig, absolut. 4-2, Walle holt ein bisschen auf. Andrea Pirlo hat während der WM 2006 bei Mailand gespielt. Es geht weiter, James Rodriguez. Während der WM 2010, er wurde der Golden Monaco. Boy, Golden Tor. Richtig, stark.
2014 aber, nicht 2010.
Ja, genau. 2014, sorry, das war mein
Fehler. Als Monaco und dann der Wechsel zu Real.
Ja. Also 5-2. Es sind noch 4 offen, das heißt, Walle, du kannst noch aufholen. Meine nächste Frage ist: Jordan Pickford, die Nummer 1 Englands.
Everton.
Wo hat. Ja, richtig.
Stark.
Also 5-3. Wir gehen jetzt ein bisschen zurück in der Geschichte, nämlich unser Lothar Matthäus während der WM 1990. Wo hat er gespielt?
Inter Mailand.
Wieder bei Bayern.
Damals noch bei Inter Mailand.
Scheiße.
Aber er ist danach wieder zu Bayern, oder?
Ja, er ist ja dreimal zurückgekehrt. Damit ist offiziell der Noah der Gewinner, aber komm, die letzten zwei machen wir noch zusammen. Nämlich Diego Maradona während der WM 1986 wurde gekickt.
Napoli,
ja.
Ja, richtig. Und das letzte, das hätte ich auch nicht gewusst, Lukas Podolski während der EM 2012.
Arsenal,
ja.
Mm-mm.
Kölle.
Nein. Kölle.
War nur in Köln. Ah, Wahnsinn.
Ja, das hätte ich, tatsächlich hätte ich das nicht gewusst. Ich habe gesagt, das Quiz ist diesmal kurz und schmerzfrei. Noah hat sich bewiesen. Gratulation an euch beide. Ihr habt euch gut geschlagen.
Sehr, sehr schönes Quiz. Danke dir, Hannes. Das hat wirklich Bock gemacht. Gerne mehr davon in Zukunft. Muss ich sagen, hat mir wirklich Spaß gemacht.
Fand ich auch geil. Also, du musst sagen, recherchieren hat Spaß gemacht. Ja.
Ist natürlich auch so ein bisschen eine Disziplin, wo ich auch häufig Vorteile habe, oder?
Ja, da gebe ich mich auch gern geschlagen. Das ist, sobald es ins Internationale geht, vor allem bin ich immer sehr schnell raus. Aber ich lasse dich an dieser Stelle, gönne ich dir den Sieg sehr gern, weil ich weiß ja, dass ich den Spieltagssieg unter uns dreien in Kicktipp aktuell diese Woche abgeräumt habe.
Schöner,
mehr dazu von dir, Noah.
Schöner Übergang, vielen Dank. Genau, also ich war die ganze Zeit so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, holt der 16 Punkte und ich hole mit 12, finde ich gar nicht so schlecht. Du bist relativ weit nach vorne gegangen, 6 Plätze, bist jetzt damit 5 Punkte vor mir. Und 4 Punkte vor Hannes. Also es bleibt nach wie vor eng bei uns, aber leider konnte ich meinen Vorsprung nicht halten. Hab natürlich auch ein bisschen bescheuert getippt, hab zum Beispiel gegen Freiburg getippt, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Quark. Dann unsere Tagessieger, freue ich mich, dass Kugelblitz 2004 und Kiosk für alle mal wieder rasiert haben. Beide auf jeden Fall sehr gute Spieltage mit 18 Punkten, Kiosk für alle. Ich glaube, das ist gerade im Vergleich zu so einem Torups, muss man sich da schon mal überlegen, wer da hier das Fußball-Knowledge hat eigentlich. Das kann man schon auch mal ganz klar sagen. Liebe Grüße gehen raus nach München und nach Frankfurt. Und natürlich auch, jetzt muss ich nicht mehr überlegen, ob der Kugelblitz 2004 wieder zurück in Konstanz ist. Aber wenn ja, dann liebe Grüße dahin zurück. Und natürlich ist wieder Platz 1 bis 3, ne? Kleine Veränderung. Sheriff ist wieder Platz 1, punktgleich mit Franzi. Also da haben wir wirklich einen richtig spannenden Titelkampf am Ende noch.
Ja, alphabetische Reihenfolge hat dazu geführt, dass Sheriff wieder... Nee, stimmt gar nicht.
Es ist der
vor ist. Ah, es ist der Spieltagspunkt.
Ja, genau.
Stimmt.
Spieltagssiege.
Ah, ja. Tatsache. Stark. Nee, Grüße gehen raus nach Zürich. Großen Glückwunsch auf jeden Fall. Und da muss man sagen, das wird ja wirklich einfach nur noch ein reiner Zweikampf, weil auf Platz 3 ist dann relativ viel Puffer, ne?
Ja, ich meine, Schülle 7-9 hat sich auch nochmal hochgetankt, glaube ich, auch das erste Mal, dass er auf dem Treppchen ist. Auch da liebe Grüße nach Köln. Ja, ich glaube auch, dass es sich auf einen kleinen Zweikampf jetzt ausgeht am Ende. Also sind schon noch 14, 17 Punkte dann, ne?
Da mal an dieser Stelle der Hinweis, das habe ich auch mal die Woche gemacht, checkt mal eure Tipps bei der Bonusrunde ab. Dann kriegt ihr schon mal so ein Gefühl, ob ihr da noch was rausbekommt. Also ich sag mal nur so viel, ich habe auf Platz 16 Hoffenheim getippt. Da wird nicht mehr viel rumkommen.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, bei mir hängt alles ein bisschen davon ab, ob ich bis zur nächsten oder in den nächsten Wochen ein Handy habe, was ich bedienen kann. Weil ich habe, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, 2x2:8 getippt, weil die anderen Zahlen nicht tippbar waren auf meinem kaputten Screen.
Profi-Hinweis, man kann Kicktipp auch am Browser machen.
Richtig.
Am Laptop, ne?
Alles weg, nur Handy zählt.
Schön, danke dir, Noah. Tipp weiter fleißig Mist. Ihr wisst Bescheid, 34 Spieltage gibt's. Und jetzt steht allerdings erstmal kein Bundesligaspieltag an, sondern eine sogenannte Länderspielpause. Ein gefürchtetes Wort aller Fußballfans. Tatsächlich geht's aber so ein Stück weit ans Eingemachte, weil das ist die letzte Länderspielpause, die letzte Kadernominierung vor der vorläufigen offiziellen WM-Kadernominierung. Und dementsprechend hat auch zu dem ein oder anderen Aufschrei geführt, was Julian Nagelsmann da so fabriziert hat. Er hat ja schon ein bisschen in seinem langen Kicke-Interview einen Vorgeschmack dafür gegeben, dass es auch Überraschungen geben wird. Ich würde sagen, er hat Wort gehalten.
Ja, das hat er gemacht. Ich glaube, somit kann ich auch zum Beispiel meine Masterarbeit einleiten. So, es gibt die eine oder andere Überraschung, wenn ich so Statistiken fake. Ja. Er hat uns alle überrascht und ich muss auch sagen, es war das erste Mal seit wirklich langer Zeit, dass ich morgens als wirklich allererste Action, weil ich habe dann nicht mehr ganz auf dem Schirm, wann die Kadernominierung ist, an dem Tag geguckt habe, ob es schon draußen ist. Ich bin aufgewacht kurz nach 7, dachte mir so, komm, das ist ja schon draußen, dachte mir, nee, ist erst später. Aber es hat mich wirklich interessiert. Es ist wirklich schon lange her, dass mich eine Kadernominierung so interessiert hat und ich bin nicht komplett entsetzt, aber die eine oder andere Personalie, über die wir gleich sprechen, die hat mich schon sehr aufgeregt.
Dann machen wir es da mal kurz und schmerzlos. Ihr kriegt jetzt gleich zwei Fragen von mir gestellt und dann schauen wir mal, wie wir die so einordnen. Die erste Frage wäre, über welche Namen seid ihr denn am meisten gestolpert? Also wer ist für euch die größte Überraschung, die dabei ist?
Hannes? Ich würde sagen, ja, ich teile es mal auf zwischen positiv und negativ. Positive Überraschung, Urbig. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er ihn mitnimmt. Finde ich ganz nice, dass er Erfahrung bekommt. Negative Überraschung allen voran, das ist jetzt kein Geheimnis, aber Sané. Der spielt bei Gala wenig bis gar keine Rolle.
Unser Löwe.
Und dann nimmt er ihn mit. Das ist schon sehr, 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 sehr überraschend.
Ja. Ja. Brian, stimmst du mit oder findest du, der Löwe muss dabei sein?
Ich glaube so, ich würde mitgehen, dass mich Urbig überrascht hat. Ich würde mitgehen, dass mich Stach überrascht hat tatsächlich. Also hat er uns alle so ein bisschen in die falsche Richtung geführt, Herr Nagelsmann, mit dem Interview. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Joscha Wagnermann hat mich dann auch etwas überrascht. Aber ja, klar, Sané ist, glaube ich, generell, also das ist halt, ach, da muss man gleich nochmal drüber reden, über die Kommunikation, aber das sind die drei Punkte bei mir.
Jawollo, also ich stimme absolut bei euch ein. Leroy Sané hätte ich auch auf gar keinen Fall mitgenommen und ich würde sagen, damit macht sich Julian Nagelsmann auch unfassbar unglaubwürdig. oder? Weil er hat ja eigentlich immer so gesagt, er geht nach Leistungsprinzip, er nimmt die Spieler mit, die gerade auch so ein positives Momentum haben, um diese positive Stimmung mit reinzubringen, um auch diese Siegermentalität mit reinzubringen in die Mannschaft. Und das liegt ja bei Leroy Sané einfach überhaupt nicht vor. Der hat keine Spielpraxis, er ist nicht erfolgreich. Dieses komplette Erlebnis Istanbul ist bisher für ihn einfach ein kompletter Flop. Und deshalb verstehe ich nicht, wie es der Mann verdient hat, in die Nationalmannschaft nominiert zu werden.
Er muss was gegen Nagelsmann in der Hand haben. Weil, also ich sehe mir gerade hier seine Stats an. Er hat insgesamt 33 Spiele. In diesen 33 Spielen hat er 11 Scorer. Es ist nicht schlecht. Ganz ehrlich, so für einen durchschnittlichen Spieler aus der Super League würde ich sagen, absolut passabel, ist okay. Aber für einen Leroy Sané, der sich bewirbt um die WM, der von einer der drei besten Mannschaften der Welt kommt und dann in die Super League geht zu Gala, sehr schwach. Dementsprechend absolut eine Fehlnominierung und einfach tragisch.
Ich finde, das große Problem bei Herrn Nagelsmann ist eine Sache. Und zwar, dass er einfach, was seine Aussagen geht, ihn immer wieder einholen. Zum einen hat er am Anfang seiner Amtszeit gesagt, er will mehr auf das Leistungsprinzip achten. Ist super toll. Aber er muss ehrlich bleiben, weil ich glaube am Ende, und das ist halt bei jedem Nationaltrainer so, kannst du nicht immer nur aufs Leistungsprinzip gehen, sondern mit den Spielen, denen du vertraust. Und da hätte er von Anfang an ehrlich sein müssen. Klar ist Leistung wichtig, aber es wird immer wieder auch die ein oder anderen Spieler geben, die nicht nur aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund meines persönlichen Verhältnisses zu ihnen wieder nominiert werden. Und die Ehrlichkeit, die hat er nicht gebracht. Und ich finde, gerade im spezifischen Fall von Sané, da hat er gesagt zu Sané, beziehungsweise in Richtung Sané, der Wechsel ist auch damit verbunden, in eine schlechtere Liga zu gehen und dann muss er sich halt doppelt so viel beweisen. Auch da hat er eben nicht ehrlich gesagt, was er denkt. Und ich glaube, und das Ding ist, ich fände es vollkommen in Ordnung, wenn er sagen würde, hey, ich gehe nicht so sehr nach Leistungsprinzip, sondern ich gehe auch nach persönlichem Vertrauen oder irgendwelchen Verbindungen, die es vielleicht gibt. Aber das tut er halt nicht. Und ich finde, das ist dann immer so ein bisschen fadenscheinig und irgendwie heuchlerisch, dann so zu tun, als würde man auf Leistung gehen, aber es nicht wirklich zu machen. Und ich finde, auch da ist zum Beispiel die Ubik-Nominierung problematisch oder auch eben die Goretzka-Nominierung problematisch, weil es da nicht immer nur nach Leistung geht, sondern ich glaube, aufgrund seiner Verbindung, die er zu Bayern eben auch hat als ehemaliger Trainer, auch dieses persönliche Trust-Sache. Und das finde ich gefährlich, weil es halt einfach nicht ehrlich gegenüber der Öffentlichkeit ist.
Aber das finde ich jetzt spannend, dass du Goretzka da, also Volker, du hast mit allem 100% recht, gebe ich dir 100% recht, es stimmt alles, was du gesagt hast. Und das ist auch der Grund, warum ich unglaubwürdig gemacht habe. Aber ich finde es witzig, dass du Goretzka jetzt da noch als zusätzliches Beispiel rauspickst, weil ich finde, der hat es auf jeden Fall verdient, nominiert zu werden. Da kann man eher in Frage stellen, ob es ein Pascal Groß verdient hat oder ein Kevin Schade verdient hat, nominiert zu werden.
Ja, aber zum Beispiel Goretzka hat er ja in diesem legendären Interview eine Stammplatzgarantie ausgesprochen, die er jetzt wieder revidiert hat. Also es ist doch irgendwie, die Kommunikation ist doch irgendwie sehr verwirrend und wir wissen alle, dass Bundestrainer nicht nur Trainer eben sind, auch wie Bundesliga-Trainer, sondern eben auch, sie müssen kommunizieren können und ich finde, gerade in der Anfangszeit seiner Amtszeit als Bundestrainer hat er das eigentlich noch recht geschickt gemacht, gerade auch im Vergleich zu Hansi Flick, aber nun verheddert er sich eben in seinen Aussagen, die ihn mittlerweile einholen und auch in diesem merkwürdigen Interview, das er dem Kicker gegeben hat, was einfach, wenn man ehrlich ist, taktisch einfach total unschlau war, so frühzeitig schon irgendwelche Aussagen über welche Startelf-Garantien zu bringen, die er sowieso wohl über auch bei den Verletzungen wieder revidieren muss und das finde ich einfach irgendwie tragisch. Ich finde, Goretzka hat sich sportlich sportlich verdient zu nominiert zu werden, aber jetzt gerade im Rahmen mit Stach, Stiller, Metscher ist er, finde ich, jetzt einer unter vielen und nicht für mich der Stammtischspieler. Der Stammtischspieler.
Auch ein schöner Folgentitel.
Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen, oder kommt es darauf an, wie wir spielen. Also so ein Goretzka, den kannst du jetzt nicht vergleichen mit einem Andrich, aber ich habe das Gefühl, Nagelsmann spielt gerne mit so einem Biest, mit so einem Kämpfer, mit so einem, der sich ins Zeug legt. Weißt du, das hat in der EM24 eigentlich ganz gut funktioniert mit Toni Kroos und Robert Andrich. Weil Toni Kroos war der Edeltechniker, der Filigrane, der das Auge fürs Spiel hatte. Und Andrich hat halt alles weggegrätscht, was in seine Nähe kam und hat die ekelhaften Bälle gespielt. Goretzka ist nicht so einer. Aber wenn ich jetzt denke, dass Pavlovic oder Stiller oder ein Matcher, die so ein bisschen das Spiel aufbauen, dann brauchst du vielleicht so einen Typ, der ein bisschen das von Andrich in das Spiel reinbringt, so, hey, ich bin hier der ekelhaft, ich spiele jetzt nicht den filigranen Pass zwischen hinter die Abwehr, aber ich bin halt der das reingrätscht und der fightet und der eher ein bisschen so über den Charakter kommt, als über das Talent.
Das kann Goretzka auf jeden Fall sein. Bin ich voll und ganz bei Johannes. Jetzt mal mit Blick auf die Zeit noch schnell die zweite Frage. Wer fehlt euch denn aktiv jetzt in der Kadernominierung von Nagelsmann? Ich kann es mal relativ schnell machen. Bei mir sind das eigentlich so 3 bis 4 Spieler, hätte ich fast schon gesagt. Eher 3, weil den einen Spieler, in dem Fall Stiller, hat er jetzt nachnominiert. Finde ich frech, den nur nachzunominieren, weil das, also wenn wir nach dem Leistungsprinzip gehen, wäre ein Spieler gewesen, der es auf jeden Fall verdient gehabt hätte, in einem Stammkader zu sein, wenn nicht sogar erst verdient gehabt hätte, in der Startelf zu stehen. Also ich würde fast sogar so weit gehen, deshalb, das ist eine Nominierung für mich, die fehlt auf jeden Fall. Wer auf jeden Fall für mich fehlt, ist Elmala. Ich finde es auch krass, dass jetzt selbst unter den Nachnominierungen scheinbar Führig über Elmala steht. Das finde ich, also das ist für mich auch absurd, das ist für mich auch überhaupt nicht zu erklären. Und zu guter Letzt fehlt für mich noch, nicht zu guter Letzt, sondern noch 2 habe ich, auch noch 2 Offensivspieler. Maxi Bayer fehlt für mich auf jeden Fall. Ich finde, ein absoluter Unterschiedsspieler bei Dortmund. Immer wenn der reinkommt, bringt der Schwung in das Spiel. Der bringt viel Offensivgeist mit. Ich glaube, den kannst du eigentlich zu später Stunde immer reinwerfen, offensiv. Und wer mir ganz, ganz dringend fehlt, weil einfach der Spielertypus noch nicht vertreten ist, ist Füllkrug. Und das ist ein unpopular Opinion. Das ist absolut unpopular Opinion. Weil das ist auch, da zählt auch nicht das Leistungsprinzip und da gehe ich absolut mit. Das ist eine verwerfliche Aussage, aber ich finde, der Spielertyp fehlt einfach komplett. Und den ist auch so ein Spieler, wenn es 1-1 gegen Ecuador steht in der 78. Minute, dann würde ich mich freuen, so eine Kante da vorne drin zu haben, auf die ich einfach lange Bälle schlagen kann, der die festmachen kann, der sie verteilen kann und der auf Flanken vielleicht mit Kopfbällen zu Toren verwandeln kann.
Ja, also ich, ganz kurz, von mir, natürlich Atubolo fehlt für mich, kann ich mir nicht so ganz erklären, dass ein Torwart wie Urbich mit 8 Saisonspielen nominiert wird und Atubolo nicht, finde ich, der eine sehr gute Saison spielt. Ich würde mich freuen, wenn er diese Chance auch bekommt, auch einfach vielleicht, weil ich da die Freiburg-Brille auf habe, okay. Und ich stimme dir zu, Maxi Bayer fehlt für mich auch ein Unterschiedsspieler, genau.
Bei mir ist es tatsächlich auch, ich hatte Maxi Bayer auf dem Zettel, Said Elmala wäre ein Edel-Joker gewesen, den man eigentlich braucht. Ansonsten muss ich sagen, die Nachnominierungen haben es für mich getan, weil Stiller ist absolut der gefehlt hat. Unser Personal in Füllkrug, ich glaube, ein Undorf kann das einigermaßen ersetzen und mit Sportlichem kompensieren.
Das Problem ist halt mit Undorf, und das ist ja das, was ich meinte, der Spielertyp fehlt. Undorf ist ja, ich habe jetzt die Stats nicht da, aber bestimmt 15 Zentimeter kleiner als Füllkrug. Und also wenn ich jetzt auf das Kopfballspiel schaue, dann ist das schon nochmal ein ganz anderer Spieler. Deshalb finde ich es eigentlich, ja, ich weiß, es ist eine unpopular Opinion so, aber ich würde mich irgendwie so jetzt mit, wenn ich so mich zurückdenke in die M224, klar war Füllkrug da auf einem anderen Niveau, aber da war ich immer so irgendwie froh, immer wenn der reingekommen ist, der wurde ja auch immer ultra torgefährlich. Also egal gegen wen. Und deshalb, naja. Ich verstehe es, unpopular opinion.
Aber es ist valide, es ist absolut valide und nachvollziehbar, muss ich sagen.
Ja. Wollen wir noch mal ganz kurz jetzt, wir haben uns das allen vorbereitet, mit dem Kader, den Julian Nagelsmann jetzt nominiert hat, wollen wir einmal eine Startelf bauen und ich bin gespannt, wo wir Abweichungen haben. Ich würde sagen, wir gehen Position für Position durch. Wer steht bei euch im Tor?
Baumann.
Baumann.
Bei mir ist auch Baumann. Brian, bei dich habe ich nicht gehört.
Ja,
ich
Baumann. Auch
Baumann gesagt. Wen hast du in der Innenverteidigung?
Ich habe Ta und Schlotze.
Hannes?
Ta und Schlotti, ja.
Wunderbar, gehe ich mit. Außenverteidiger habe ich Raum und Kimmich.
Ebenso.
Raum und Kimmich.
Wollen wir nicht zusammen das alles übernehmen?
Sehr schön. Ja, aber ich finde, es ist ja auch wichtig, dass man so eine Stamm-Viererkette hat. Gerade in der Verteidigung sehr wichtig. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, so im Offensivbereich könnte es eher auseinandergehen. Ja, Sechser und Achter, Hannes.
Ich habe Stiller und Stach.
Okay.
Ja.
Brian? Ich habe tatsächlich auch Anton Stach und Stiller. Liebe Grüße an Calcio Berlin an der Stelle.
Ich habe Stiller und Goretzka, aber gemäß für den Fall, dass Pavlovic fit wäre, würde Pavlovic bei mir anstelle von Stiller spielen.
Achso, ja klar, aber wir haben ja jetzt gesagt, die Spieler, die jetzt fit sind, die jetzt zur
Verfügung stehen. Gehe ich auch mit.
Aber, okay, sehr gut. Ja. Dann, also haben wir jetzt alle ein 4-2-3-1 eigentlich gewählt?
Ich schon.
Ich habe ein 4-2-3-1, weil damit haben wir die WM gewonnen, 2014.
Sehr schön. Wen habt ihr auf 10?
Ja, ich hatte Leveling, aber der ist ja jetzt ausgefallen, der Böber. Aber deswegen
wechsle ich. Wen hast du dann?
Ich sag Havertz.
Ich habe Gnabry.
Ich habe Lennart Karl.
Hatte ich auch kurz überlegt. Vielleicht ein bisschen früh.
Lass den spielen. Für die Freundschaftsspiele auf jeden Fall. Denke ich mir auf jeden Fall. Der muss sich dran gewöhnen, der muss sich an die Mannschaft gewöhnen, der muss ganz, ganz viel Spielzeit bekommen, weil ich glaube, der wird nochmal richtig wichtig bei der WM. Ob er bei der WM dann in der Startelf steht, das ist, steht auf einem anderen, auf einem anderen Stern. Flügelzange. Ich habe Wirtz und Gnabry.
Ich habe Wirtz und Kevin Schade tatsächlich.
Ja, da. Oh. Ja. Nee, doch, Gnabry ist in einer absoluten Topform. Den musst
ich habe mir Gnabry aufgestellt als Zehner.
Ja. Ja, stimmt, sorry.
Also ich, ganz kurz.
Ja, genau, dadurch kommen wir jetzt natürlich so ein bisschen in Rochade rein. Ne?
Also ich finde, Kevin Schade hat einen absoluten Call, der macht eine sehr gute Saison in der Premier League. Also darf man nicht unterschätzen. Außerdem kopfballstark. Und das ist ja Nagelsmann sehr, sehr wichtig, wie wir alle wissen.
Brian, 10 Scorerpunkte in 28 Spielen sind mir für einen Offensivspieler einfach viel zu wenig.
Ja, aber man darf ja nicht nur immer auf die Scorerpunkte schauen.
Ja, aber das ist seine Aufgabe als Offensivspieler.
Hat er nur 10 Scorerpunkte?
Ja, das ist nicht viel. Letzte Personalie, Sturmspitze, wen habt ihr?
Relativ einfach, Undav.
Undav. Ja. Gehe ich absolut mit. Bei mir hat Havertz tatsächlich nicht in die Startelf geschafft, weil ich irgendwie noch nicht so ganz überzeugt bin, obwohl ich ja, wie ihr wisst, großer Kai Havertz-Fan bin. Irgendwie strahlt er mir zurzeit ein bisschen zu wenig Torgefahr aus. Aber
ist ja das Paradoxe. Ich bin ja der absolute Havertz-Hater und bei mir würde er anstelle von Leveling reinkommen.
Stark. Ja. So, ihr Lieben, ja, ihr könnt ja mal euch zu Hause eine Startelf zusammenbauen mit dem aktuellen Nagelsmann-Kader und die uns zuschicken. Die wird mit Sicherheit durchgelesen. Und ansonsten haben wir zum Abschluss, es gibt diese Woche kein Spiel der Woche, sondern wir geben euch ein Entertainment Tipp, ein Schmankerl der Woche mit auf den Weg. Und zwar haben wir alle drei diese Woche die Özil-Doku entweder komplett geschaut oder in Teilen. Ich habe bisher nur die ersten zwei Folgen geschaut, mir fehlt noch die dritte. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und ich bin jetzt auch ganz gespannt, was hat es mit euch beiden gemacht, das so zu sehen? Nochmal diesen Karriereweg von diesem Spieler nochmal so aufgedröselt zu bekommen.
Boah, ich weiß gar nicht, ob der Karriereweg das war, was mir am meisten geblieben ist. Das war so ein bisschen auch dieses Soziopolitische, diese Verbindung mit allem, mit dieser gefailten Integration der GastarbeiterInnen aus den 60er, 70er Jahren. Dann 2015 waren wir super nett und haben alle willkommen geheißen und dann Münchner Hauptbahnhof geklatscht für Flüchtlinge und heutzutage ist die Flüchtlingsdebatte in einer ganz anderen Richtung. Also ich muss sagen, das hat mich sehr beschäftigt. Dann fand ich es wieder krass, mit was für schmierigen Eltern wir uns da konfrontiert wurden. Also der Papa von Özil, der Mustafa, Zigarre rauchend, im Anzug da sitzen, bah! Und dann fand ich es auch krass, in was für eine Rolle man ihn gesteckt hat. Also das haben sie ab und zu gesagt, er hat diesen Integrationsbambi geholt, vielleicht wollte er den gar nicht. Er wollte vielleicht einfach nur kicken und keine Ahnung, dementsprechend war sein Downfall so krass. Also die Doku hat bei mir extrem viel gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, bei mir war das, und wahrscheinlich bei uns allen, wie bei vielen, die Haftbefehl-Doku. Ich hab Bock bekommen auf Fußball, weil WM 2010 und 2014 gezeigt wurde. Ich habe mich aufgeregt über WM 2018 und das Verhalten von Özil zu dem Erdogan-Skandal. Also es war super viel, muss ich sagen. Es war ein Rollercoaster. Es hat richtig Bock gemacht.
Ja, ist schon erstaunlich, dieses komplette, also vielleicht, wenn wir da einfach zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen zu jung waren. Also diese, er muss die Hymne mitsingen, Debatte, die habe ich schon noch ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Aber dieses komplette auch von der türkischstämmigen Community, dass da größtenteils so gesagt wurde, er ist kein Türke mehr, der ist Deutscher, der hat unser Land verraten. Die Deutschen, die aber genauso sagen, ja hier, der repräsentiert jetzt auch nicht gerade unser Land. Also das haben ja auch viele gesagt so. Das fand ich schon krass eigentlich, was er da für so einen Kulturkampf so ein Stück weit ausgelöst hat irgendwie, ne?
Ja, also ich fand die Doku auch sehr, sehr gut. Eine der besten Dokus, die ich seit langem gesehen habe. Auch weil sie, fand ich, einfach sehr, sehr viel auch da getan hat dafür, dieses Ganze nochmal zu verstehen. Nicht nur die soziopolitische Ebene, sondern auch eben die gesellschaftliche Ebene, die praktisch sich über diese ganzen Jahre von 2009 bis 2018 bis 2024 dann erstreckt hat und auch nochmal so einen insgesamt interessanten Blick auf die Einwanderungspolitik wirft. Und ja, es zeichnet Özil im Prinzip als merkwürdig tragische Figur, der seine eigenen Entscheidungen irgendwie an andere delegiert, die aber Entscheidungen treffen, die vielleicht gar nicht für ihn so gut sind. Und das ist, finde ich, es hat sich immer wieder angefühlt wie eigentlich eine Romanfigur, eine Hamlet oder wer auch immer, also so super tragisch. Und das ist so spannend, dass er, glaube ich, im Endeffekt, der eben, wie Hannes gerade gesagt hat, letztlich einfach nur gut kicken kann. und gar nicht mehr will und sein will und mehr sein sollte. Und dieser Integrationsbambi mit der auswendig gehaltenen Rede hat da eben schon auch alles gezeigt. Also ich finde, also was auf ihn projiziert wurde, das ist so unglaublich viel und so spannend, gerade im Zeitalter dieser Integrationsdebatten, dass wir gar nicht, das konnte er gar nicht aushalten.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Aus vielerlei Hinsicht ist es sehr, sehr spannend, das nochmal eingeordnet zu bekommen. Absolute Empfehlung von uns allen dreien, glaube ich. Und ansonsten kann man sagen, er ist einer der most underrated Spieler, die es, glaube ich, je das DFB-Trikot getragen haben und auch einer der Spieler, dessen Karriere, glaube ich, noch viel, viel mehr hätte erreichen können, wenn er zu den richtigen Zeitpunkten richtig beraten gewesen wäre.
Absolut, absolut, ja.
Es gab eine Zeit, da muss ich sagen, bei uns in Lateinamerika war das relativ witzig, alle haben Özil nie als Türke gesehen, sondern als Deutscher, weil er ein Ö im Namen hat. Ja, und in Lateinamerika hat niemand ein Ö im Namen. Und für meine Freunde war zum Beispiel mein Papa, der hat ja auch einen Umlaut im Vornamen, war das automatisch. Also keiner hat gedacht, Mesut Özil ist Deutsch-Türke, sondern für die war das ein Deutscher, weil er dieses Ö im Namen hat. Aber das wollte ich auch sagen, den haben alle gekannt. Also Özil haben alle gekannt.
Ein runder Abschluss, Hannes bringt nochmal in der Özil-Debatte unter, dass aus Lateinamerika kommt. Und
nee, das fand ich auch interessant.
Ich würde sagen, mit diesem Conclusio wollen wir doch die Folge abschließen und euch in die Woche entlassen. Vielen Dank euch beiden, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Dienstag. Und wir hören uns dann nach der Länderspielpause. Macht's gut.
Ciao, ciao. Macht's gut.
Tschüss, ciao.